Ja, ich möchte euch nochmal ganz herzlich begrüßen. Wir feiern heute Advent. Advent ja bedeutet Ankunft. Das heißt, jemand kommt und damit hängt zusammen natürlich auch das Warten oder auch Erwartung. Also wir erwarten immer etwas in unserem Leben von dem, was kommt, nicht wahr? Von den Plänen, was wir für die Zukunft machen, erwarten wir etwas. Und sehr oft mit dieser Erwartung hängt auch das Enttäuschen oder Enttäuschung zusammen. Weil nicht immer das, was wir erwarten, kommt auch in Erfüllung, nicht wahr? Das kennen wir doch. Wir erwarten etwas und das kommt doch anders, als ich erhofft habe. Ich habe geplant, etwas Besseres, rausgekommen wie immer. Ja. Die ganze Bibel ist dafür geschrieben, damit wir Gott erkennen. Die ist ziemlich vielseitig. Wir haben gerade ein schönes Lied gelesen, über gehört über Bergpredigt. Und Schwester sagte, die ist schrecklich. Ich habe auch schon mal darüber nachgedacht. Selig sind die. Aber wenn ich das nicht bin, dann bin ich auch nicht selig. Ne? Deswegen, als ich mein christliches Leben angefangen habe, hatte ich auch etwas andere Erwartungen von mir. Da kam auch ein bisschen Enttäuschung, dass man nicht alles schafft, was man gerne vorhat. Apostel Paulus sagte, ich bin sogar ein armer Mensch, denn das, was ich möchte tun, tue ich nicht. Aber das, was ich nicht möchte, das tue ich. Er beschreibt einen Kampf, was in einem Menschen ist. Ja, und so ein bisschen über Enttäuschungen, etwas über die Erwartungen, vielleicht nicht ganz weihnachtliche, möchte ich eine Geschichte uns heute vorlesen. Eine bekannte Geschichte, die jeder weiß, auch der mit Glauben und Religion und mit Bibel nicht viel am Hut hat. Ich glaube, die kennt wahrscheinlich schon wirklich jeder. Eine Geschichte über den verlorenen Sohn. Die habe ich schon vor kurzem gelesen, aber die fasziniert mich immer wieder und ich möchte mit euch das nochmal gemeinsam vorlesen und gemeinsam Gedanken austauschen. Ich denke, das bringt einen großen Segen, wenn wir heute das aufmerksam zuhören. Lukas Evangelium, Kapitel 15, ab dem 11. Vers lese ich die ganze Geschichte. Die ist etwas länger, aber sie ist interessant und schön. Und Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen Himmel und vor dir, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße, mache mich zu deine Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn und er lief und fiel ihm auf den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bring schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gib ihm einen Ring auf seine Hand und Schuhe an seine Füße und bring das gemäßeste Kalb und schlachtet es. lass uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Es war verloren und ist gefunden worden. Und sie fangen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld, und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemäßeste Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemäßeste Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du sollst aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden. Ja, interessante Geschichte. Jesus erzählt es und er nimmt ein Beispiel, eine Familie, Vater mit zwei Söhnen. Jede Geschichte oder die ganze Bibel ist, wie ich schon sagte, die ist dafür da geschrieben, damit wir Gott erkennen. Und in dieser Erkennung erkennen wir uns selbst auch. Wir erkennen, dass Gott der Schöpfer ist. Wir erkennen seine Sichtweise, was uns betrifft, uns Menschen. Wir erkennen, dass Gott zornig ist und dass wir eigentlich nach unseren Werken nach sind wir tot. Wir erkennen, dass Gott uns so liebt, dass er seinen Sohn geschickt hat, damit wir Errettung bekommen. Und eigentlich führt er in diesem Wort Gottes dafür da, wenn wir ihn erkennen, sollen wir erkennen, dass wir eine Errettung brauchen und dass wir diese Errettung haben durch Jesus Christus, den wir heute erwarten, beziehungsweise feiern die Erwartung. Aber interessant, dass Jesus in dieser Erzählung, in dieser Geschichte nicht einfach ein Beispiel nimmt. Wenn das jetzt nur die Errettung wäre, würde wahrscheinlich die Geschichte so klingen. Es war ein Vater mit einem Sohn. Der Sohn ist weggegangen von seinem Vater, hat Hab und Gut verbraucht, kam wieder mit Treue, hat er Vergebung bekommen und Happy End, alles ist super. Jesus nimmt ganz bewusst einen zweiten Sohn in diese Erzählung rein. Und über diesen zweiten Sohn möchte ich heute mit euch Gedanken machen, dass wir das anschauen. Vielleicht werden wir irgendwo so ein bisschen fantasieren, was da rauskommt, sehen wir gleich. Aber ich wollte einfach diese zwei Söhne vergleichen. Sind die wirklich so unterschiedlich? Auf den ersten Blick erscheint uns der zweite Sohn so ziemlich streng, ziemlich ernst. Ein älterer Sohn, so ein Stolz der Familie sozusagen, nicht wahr? Der Jüngere, das ist so ein Durchgetriebener, so ein Rebell, der bei lebendigem Vater kommt und sagt, ich möchte das Erbteil jetzt schon, gib das bitte, ich möchte mein Leben führen. Und Vater macht das sogar. Aber er machte unter ihnen, der hat das aufgeteilt. Also das heißt, der ältere Sohn, der hat auch das Erbteil bekommen. Aber der ist dann nicht weggefahren wie der Jüngere oder nicht weggegangen. Aber wirklich, sind die wirklich so unterschiedlich? Was hat der Jüngere denn gemacht? Oder was wollte er? Kurz danach, nachdem er sein Hab und Gut bekommen hat, das Erbteil, er nimmt alles auf und zieht weg. Und es steht geschrieben, wir haben gelesen, führte ein verprasstes Leben. Geld hin, Geld her. Vater war wahrscheinlich sehr reich, hat großes Erbteil bekommen. Alles gekauft, was sein Leben oder was seine Seele, was sein Herz begehrt hat. Um fröhlich zu sein, um lustig zu sein, um Spaß im Leben zu haben. Sein älterer Sohn sagte, er hat das mit Huren verbracht. Vielleicht war das auch der Tatsache, vielleicht auch nicht, ich weiß nicht, inwiefern er seinen jüngeren Bruder kannte. Fakt ist, er hat sich ziemlich viel gegönnt. Aber ich denke, das einzige Unterschied zu dem Älteren, dass er weggezogen ist und der Ältere hat es nicht getraut. Aber wir sehen, dass er eigentlich im Herzen genau das gleiche Verlangen hatte. Er sagte zu seinem Vater ganz beleidigt, du hast mir nicht einmal einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Wir sehen, der Jüngere wollte fröhlich sein, lustig sein, Spaß haben. Der Ältere wollte auch mit seinen Freunden Spaß haben. Und es steht nicht geschrieben, dass er zu seinem Vater kam und sagte, gib mir bitte das Bock. Und der Vater hat ihm nicht gegeben. Das lesen wir nicht. Wir lesen, dass er ihm nicht gegeben hat, von sich aus. Wie sollte der Vater auch geben? Der hat ihn nicht darum gebeten. Aber warum hat er ihn nicht gebeten? Jetzt fangen wir an, so ein bisschen zu fantasieren. Warum hat der ältere Sohn seinen Vater nicht gebeten, hat ihm etwas zu geben, damit er Spaß mit seinen Freunden hat? Was könnte das für Ursache sein, warum er zu seinem Vater nicht kommt? Das kennen wir doch, oder? Wir waren alle mal jung. Und wir wollten alle mal ein bisschen Spaß haben im Leben. Ich weiß damals, dass ich noch so circa 12 war, 11, 12, vielleicht 13, nee, 13 war ich nicht, war ein bisschen. Bei uns in der Klasse haben angefangen, die Jugendlichen langsam an zu rauchen, Alkohol zu probieren und haben natürlich davon erzählt, wie cool das ist und so weiter. Und das war so ein Kampf. Von einer Seite habe ich verstanden, dass das nichts Gutes ist. Von der anderen Seite möchtest du das probieren. Du willst sozusagen eigene Erfahrung machen. Aber ich hätte mir nie getraut, zu meinem Vater zu kommen und sagen, Vater, gib mir bitte auch mal Zigarettchen. Ich möchte auch mal probieren. Mein Vater rauchte oder raucht immer noch. Aber zu ihm zu kommen und sagen, gib mir eine Zigarette, das hätte ich mir nie getraut. Genau zu sagen, noch schlimmer, ich möchte auch mal ein bisschen Schnaps probieren. Also warum kam der ältere Sohn zu seinem Vater nicht, um einen Bock zu geben? Wahrscheinlich waren die Freunde auch, oder der Spaß, was er mit seinen Freunden haben wollte, das Feier oder das Art, wie die feiern, war wahrscheinlich auch nicht so ganz koscher. Und dieses Blick vom Vater, wie er dann ihn anschaut, vielleicht diese Gespräche dann, wie er ihn ermahnt, er hat sich nicht getraut. Der Jüngere hat das auch nicht getraut, vor seinem Vater so ein Leben zu führen. Deswegen ist er weggefahren. Er wollte Freiheit haben. Endlich diese Blicke weg, endlich diese Gespräche weg. Endlich brauche ich das nicht mehr anzuhören, was mein Vater mir erzählt, wie ich mein Leben zu führen habe. Frei wie der Vogel. Der Ältere, der ist ganz enttäuscht, wo sein jüngerer Bruder kam. Er ist ganz verbittert. Er möchte nicht einmal ins Haus reingehen. Er bleibt draußen. Wir müssen immer uns im Hinterkopf behalten, dass Jesus erzählt diese Geschichte und er möchte zeigen, Vater, das ist der unser himmlischer Vater und diese zwei Söhne, das sind die Menschen. Und Beziehung zwischen Vater und diesen Söhnen, das ist unsere Beziehung zwischen uns Menschen und Gott. Und mit Jüngern, das ist noch einigermaßen alles klar. Er ist weg aus der Familie, weg von dem Vater, hat verstanden, dass seine Freiheit ihm zu nichts Gutem führt und kommt wieder zurück. Er hat verstanden, dass diese Freiheit, wenn er so frei weiterlebt, dann ist er eigentlich irgendwann mal verhungert. Er hat verstanden, dass bei dem Vater doch gar nicht so schlecht ist. Der Ältere scheinbar zuerst, dass er ein vernünftiges Leben führt, aber in Wirklichkeit, dieser ältere Sohn ist genauso unglücklich in dieser Familie bei seinem Vater. Warum? Und ich denke, weil sein innerer Mensch genauso das gleiche Verlangen hat wie von seinem jüngeren Bruder. Er kann sich mit seinem Vater nicht freuen. Er kann diese Freude nicht teilen mit ihm. Der Vater freut sich, er macht ein Fest daraus. Der Ältere kommt nach Hause, der geht nicht einmal zu seinem Vater und fragt mal nach oder forscht mal nach, nachguckt, was da eigentlich abgeht, warum spielt er Musik, wieso ist ein Fest im Hause. Interessant, nicht wahr? Ich komme nach Hause, höre da Musik. Was macht er? Er ruft seinen Knechten und sagt, berichte mir, was geht da ab? Und dann bleibt er draußen stehen. Er bleibt draußen stehen. Interessant, dass Jesus erzählt die Eigenschaften von unserem himmlischen Vater. Ne? Der Vater zeigt die gleiche Liebe wie beim ersten, so wie beim zweiten. Beim ersten stand er wahrscheinlich jeden Tag und schaute nach, wann sein jüngerer Bruder oder sein jüngerer Sohn zurückkehrt. Denn nur so können wir erklären, warum er noch, als er noch von weit entfernt war, hat er ihn gesehen. Es jammerte ihn, er lief ihm entgegen, fiel ihm auf den Hals, küsste ihn und sagt, bring das beste Gewand her, Schuhe und Kleider. Wir machen jetzt ein Fest. Bei dem zweiten, er könnte sich voll in dieser Freude, dass sein Sohn da ist. Er guckt, sein Älterer ist nicht da. Er guckt nach, wo es draußen steht. Er kommt zu ihm raus. Man könnte sagen, hör mal, das ist aber nicht okay, was du da machst. Dann weißt du was, dann bleib draußen. Ich habe hier ein Fest und du machst mir ein Fest zunichte. Nee, der kommt zu ihm raus. Er spricht zu ihm. Er erklärt ihm, mein Sohn ist zurückgekehrt. Und der Ältere ist eifersüchtig, ne? Der Jüngere war schneller als er. Er hat im Leben etwas ausprobiert. Und ich bin bei dir immer am Arbeiten gewesen. Ich würde auch gerne mal etwas im Leben testen, erleben. Aber ich bin bei dir gewesen. Und jetzt kommt er zurück auf Misthaufen mit ihm, soll Mist da schuppen. Alle sauber machen. Mein Vater hat das beste Gewand ihm angezogen. Das ist ein Neid. Warum ist der ältere Sohn so enttäuscht? Wisst ihr, wenn wir darüber nachdenken, dass diese Beziehung zwischen Vater und diesem älteren Sohn widerspiegelt unseres Beziehung, Jesus möchte uns etwas zeigen damit. Unser himmlisches Vater und wir. Er hat die Menschen in zwei Kriterien geteilt. Wie ich schon sagte, bei einem war alles klar, aber bei dem zweiten, er ist eigentlich in der Familie bei dem Vater und doch ist er unglücklich. Sogar Jesus hat offene Ende bei dieser Geschichte. Er erzählt nicht, ob er endlich mal reingegangen ist oder ist er draußen so verbittert geblieben. Das ist unsere offene Ende. Mit denen, die draußen sind und mit Gott, mit Kirche, mit Glauben nichts am Hut haben, das ist klar. Die müssen zurückkommen. Die müssen sich zu Jesus kehren, zu himmlischen Vater, zu ihrem Schöpfer. Aber sind alle, die in der Gemeinde sind, sind alle, die über sich behaupten, ich bin bei meinem himmlischen Vater, sind die wirklich alle glücklich und zufrieden? Oder gibt es hier der eine, der enttäuscht ist in diesem christlichen sozusagen Leben? Und wenn die Enttäuschung da ist, warum? Ich denke, hier ist ganz klar, dass der ältere Sohn könnte einfach die Freude seines Vaters nicht mitteilen. Er hat mit dem Vater überhaupt keine Beziehung, kein Verhältnis gehabt. Er ist einfach draußen stehen geblieben, verbittert und möchte nicht reinkommen. Uns ist klar, wir werden in Freude unseres Herrn reingehen, wir alle müssen aber reingehen. Wenn wir draußen verbittert stehen bleiben, dann ist das aus. Dann sind wir draußen. Und interessant, ich bin in der Familie, ich bin bei einem Vater, aber ich bin draußen. Er ist unglücklich, weil er meint, Vater hat Unrecht. Er kann seinen Vater kritisieren. So ganz ehrlich, wie oft kritisieren die Menschen Gott? Wir Menschen, wir sehr oft wissen besser, was Gott zu tun hat. Wie er richtig handeln muss. Wir haben da unsere eigenen Gedanken. Und wir sehen sehr oft, was draußen passiert, wenn irgendeine Katastrophe kommt. Zum Beispiel damals, wie viele Jahre ist das schon her, wo in Duisburg dieses Live-Parat wurde gemacht. Zu einer Katastrophe gekommen, in so einem Tunnel und sind etliche Menschen umgekommen. Kurz danach liefen die Menschen mit Plakaten, Gott, wo warst du? Wo hast du denn hingeguckt, dass du das zugelassen hast? Heutzutage sagen die Menschen immer wieder, wenn sie über das Krieg denken oder wenn heute irgendwo Leute umkommen, Menschen umkommen, dann sagen, Gott, wo warst du, warum hast du das zugelassen? Da wissen die Menschen besser, was Gott zu tun hat. Wir können Gottes Handeln kritisieren, er macht irgendwas falsch. Wir möchten etwas im Leben und wir kriegen nicht immer das, was wir möchten. Wie einer sagt, anstatt zu klagen, dass wir nicht alles bekommen, was wir möchten, sollen wir lieber dankbar sein, dass wir nicht alles bekommen, was wir verdienen. Aber das verstehen die Menschen nicht. Wir haben Wünsche und wir denken, Gott muss auf unsere Wünsche mal eingehen. Ich bitte und deswegen muss ich das kriegen. Interessant, dass Jesus erzählt in dieser Geschichte, dass Vater sagte zu dem Sohn, alles was mein ist, ist auch dein. Du hast im Leben falsche Ziele. Deswegen hast du nicht gebeten. Aber wir lesen in dem Wort ganz klar, betet und ihr werdet bekommen, wenn wir bitten nach Gottes Wille. Also wir haben eine Verheißung, ganz große Verheißung. Wir haben das Recht, bei Gott etwas zu bitten. Und wenn das seinem Plan entspricht, dann bekommen wir das. Sein älterer Sohn, der hat das nicht gebeten, weil er wusste ganz genau, dem Vater wird das nicht gefallen, diese Art von von dem Feiern, was er mit seinen Freunden hat. Seine Freunde waren ihm wichtiger als das Feiern mit seinem Vater oder das Verhältnis mit seinem Vater. Und ich denke, das sind diese Gründe, warum heutzutage viele Christen oder Menschen, die über sich behaupten, ich bin ein Christ, bei mir, mit Gott ist alles in Lot, die sind unglücklich und unzufrieden. Weil erstens, sie können sich Gottes Sichtweise nicht eineignen und damit einverstanden sein. Sie wissen besser, was Gott zu tun hat. Sie sind enttäuscht, weil Gott nicht das tut, was sie vom Leben erwarten. Die sind sehr oft neidisch, wenn sie auf irgendeinen Christen sehen und denken, warum geht es ihm so gut und mir so schlecht? Weil wir einfach keinen Bezug zu dem himmlischen Vater haben. Wir haben einfach nicht gelernt, mit ihm zu kommunizieren. Eine Frage für uns, für jeden von uns: Kann ich mit Gott reden? Kann ich ihm anbeten und zuhören, was er zu mir sagt? Bin ich mit seiner Antwort einverstanden? Oder kritisiere ich ihn? Wenn wir das nicht gelernt haben, sind wir genau wie dieser ältere Sohn. Wir werden unzufrieden sein. Und ob wir in das Haus reingehen und an der Freude des Herrn teilnehmen, an die Freude des Vaters, das ist offene Ende, liebe Freunde. Das ist offene Ende. Wenn wir nicht lernen, Gottes Freude, auch unsere Freude einzusehen, werden wir nicht reingehen. Wir werden genauso beleidigt draußen stehen bleiben, murren und unzufrieden sein. Das Volk Israel hatte die größte Verheißung. Die haben das einzige Volk auf dem ganzen Planeten, der einen lebendigen Gott hatte. Die haben Gott Führungen gesehen, Wunder gesehen. Und über dieses Volk wurde gesagt, dass nur der Rest wird sich retten. Nur der Rest. Man hat es nicht gelernt, Gottes Sichtweise einzueignen, mit ihm einverstanden zu sein. Mit ihm kommunizieren, mit ihm Gemeinschaft haben, mit ihm sich freuen. Gott möge uns segnen, dass wir in dieser Erwartung keine Enttäuschungen erleben. Damit wir nicht wie dieser ältere Sohn plötzlich kommt, Freude hört, Musik hört und draußen stehen bleibt. Sondern dass wir in das Haus unseres Vaters reingehen und mit ihm uns freuen können. Amen. König David, der sagte mal im 40. Psalm, Vers 9, deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich, und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Mit diesen Worten möchte ich abschließen und mit euch zusammen beten.